الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله إرهابنا زاكت إن سورة لقمان فيرس نمبر 12.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
Und das heißt sinngemäß: Und wir gaben ja Luqman Weisheit. Sei Allah dankbar. Und wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Und wer undankbar ist, so ist Allah unbedürftig und lobenswürdig. Wir haben, liebe Brüder und Schwestern, die diese wichtige Unterrichtsreihe die letzte Woche angefangen. Und wir werden insha'Allah ta'ala diese Reihe folgendermaßen nennen: Islamische Erziehung. Erziehung aus Surat Luqman und ganz besonders aus der Geschichte von Luqman mit seinem Sohn. Und wir haben eine Einführung letzte Woche gemacht über diese Persönlichkeit Luqman, dieser rechtschaffene Diener, der von Allah Ta'ala die Weisheit bekommen hat. Hikmah. Und was lässt dich wissen, was Weisheit ist? Weisheit. Und seine Weisheiten wurden in der Geschichte gestempelt. Und sie haben uns erreicht. Und wir haben über sein Leben und wir haben über ein paar seiner Weisheiten gesprochen, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir zu tun haben. Und heute wollen wir direkt anfangen mit der Eröffnung seiner Weisheiten überhaupt. Wo Allah Ta'ala sagt, und wir gaben ja Luqman die Weisheit. Al-Hikmah. Wir müssen mal verstehen, erstmal, was hat er besonders bekommen? Dass er so erwähnt wird und dass er so benannt wird als Luqman al-Hakim, der Weise. Luqman der Weise. Allah Ta'ala macht diese Auszeichnung und wir gaben ihm die Hikmah. Al-Hikmah ist eine tolle, eine große Besonderheit, was man bekommen kann von Allah Ta'ala. Und Al-Hikmah hat nicht nur ein Gläubiger, sondern auch ein Ungläubiger kann ein Hikmah haben. Was heißt Hikmah? Hikmah in der arabischen Sprache stammt aus dem Verb Hakama, kommt von Hukm. Und das heißt verhindern. Verhindern. Sprachlich, linguistisch heißt verhindern. Aber was verhindert man dabei? Die Hikmah verhindert, dass der Träger, dass ihre Träger, also der Träger der Weisheit, in der Irre und im Loch der Irre fällt. Sie verhindert das. Und Hikmah wurde mehrmals mit mehreren Definitionen definiert. Eins, die sagen, Al-Hikmah itqanul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wifqi dhalikal ilm. Die Weisheit ist so definiert. Das heißt, ein fundiertes, beherrschtes Wissen, was im Verstand ist, der ist verbunden mit einer ausgezeichneten Ausführung in der Handlung, entsprechend diesem Wissen. Das heißt, man weiß, und nicht nur man weiß, wenn man handelt, dann handelt man genau nach diesem Wissen. Gesundes, Tiefgründe des Wissens plus ausgezeichnete Ausführung entsprechen diesem Wissen. Oder sie sagen, Al-Hikma, Ma'rifatu حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة لا تلتبس الحقائق المتشابهة ولا يغلط في العلل والأسباب. Sie sagen, das ist das gute Erkennen der Realitäten aller Dinge, dass man tief genau guckt in allen Dingen. Und man hat Wissen über die Bedeutung, die wirkliche Bedeutung des Lebens, der Dinge, die um uns sind, der Umgebung. Wenn man so ein fundiertes Wissen hat, das ist eine Art von Weisheit. Die Araber sagen, نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول اليونانيين وأيدي الصينيين. الحكمة, die Weisheit, ist erschienen am Anfang auf der Zunge der Araber und auf den Verstand der Griechen und auf den Händen der Chinesen. Die Araber können so gut reden. Sehr gut reden. Sie haben mit Gedicht gesprochen. Und ihre Sprache ist so gewaltig und so vielfältig, sodass keiner ihr Niveau der Sprache erreicht hat. Das ist nicht jetzt eine Behauptung. Fragt mal die Sprachwissenschaftler. Sie sagen euch Bescheid. Sie sagen, die Weisheit erscheint in der Zunge der Araber, in dem Verstand der Griechen. Warum? Die Griechen waren Philosophen. Aristoteles, Aflatun, Pythagoras und so viele. Und in den Verstand der Griechen und in den Händen der Chinesen bis heute. Sie machen Westen jetzt kaputt, sie sind die Konkurrenten geworden. Egal wie die Maschine ist. Sie machen eine Duplikat, zack. Von heute auf morgen machen sie schon. Ihre Hände, Feinheit haben sie in den Händen. Und das wurde gesagt. Und Al-Hikmah, kennt ihr doch den Zügel oder diesen Zaum, womit man dem Pferd festbindet. Da gibt es so eine Eisenstange an seinem Maul. Richtig? Sie heißt Hakama. Al-Hakama kommt von Hikma, wie die Weisheit. Al-Hakama. Warum Al-Hakama? Weil sie hält ihn fest und man kann ihn steuern. Also deswegen Hikma, die Weisheit, die hält dich fest, dass du in die Irre gehst und die gibt dir Steuerungsvermögen im Alltag, dass du immer gut handelst. Das ist nur linguistisch jetzt. Die Historiker sagen, der Ursprung der Weisheit als Begriff, wann wurde das erschienen überhaupt? Die sagen, in den alten Zeiten, am Anfang, Weisheiten wurden entwickelt und gesprochen bei den in Indien und besonders bei den Buddhisten. Und bei den Buddhisten von Indien und von China und dann auch bei den Persen, bekannt mit Weisheiten von Zaradasht, das bekannte Weisheiten, und bei den Kopten in Ägypten von den Kahana, das ist Kahanuti und das sind diejenigen wie die Mönche und so. Damals schon hat man eine Sache festgestellt, die Weisheit heißt. Weisheit enthält grundlegendes Wissen, tiefes Wissen, und das ist wie ein Ansatz. Dahinter steckt vieles und viel Gutes drin. Und nicht jeder kann eine Weisheit geben. Das war also von Osten. Danach erreichte die Weisheit die Griechen. Die Griechen haben die Weisheiten von Osten gereinigt und gezippt. Weil sie haben so viele unlogische Gedanken und sie haben Aberglauben mit der Weisheit vermischt. Und dann kamen die Griechen und sie haben das mit vollem Verstand genommen und haben diese Weisheiten gezippt und gereinigt. Und dann haben die Griechen die Weisheit in drei Teilen geteilt. Amaliyya wa nazariyya, zwei Teilen. Amaliyya wa nazariyya. Was heißt? Eine praktische Weisheit und eine theoretische Weisheit. Sie sagen, diese praktische Weisheit, die betrifft Erziehung des Menschen. Die beschäftigt sich mit Erziehung des Menschen, Charakter, schlechte, gute Charakter, Reinigung des Egos. Das ist eine praktische Form. Und auch die Erziehung der Familien und Familienmitglieder. Das ist diese praktische Weisheit. Oder die Verwaltung der Nation, das ist die Politik. Das alles ist eine praktische Weisheit. Hikma amaliyya. Und Hikma nazariyya, eine theoretische Weisheit, haben sie selbst in drei Teilen geteilt. Sie haben eine untere Welt der Weisheit, eine mittlere Welt der Weisheit in Theorie und eine hohe Welt der Weisheit. Eine untere Welt der Weisheit ist das, was mit Erde sich beschäftigt. Naturwissenschaften. Weisheit braucht auch Wissen. Algebra. Geometrie. Allgemeines Mathematik. Und alles, was eigentlich Musik wurde auch studiert und mit Weisheit und mit Wissen. Und das Logik davon. Damit haben sie sich dann beschäftigt. Das ist der unterste Niveau oder unterste Welt der Weisheit. Mittlere Welt der Weisheit, unterste Welt der Weisheit ist Naturwissenschaft. Also sie haben sich mit Natur beschäftigt. Das heißt mit Pflanzen und Tieren und Menschen. Mittlere Welt ist das ja mit Mathematik und mit Physik, Algebra und so weiter und so fort. Und dann hohe Welt der Weisheit, das ist die sozusagen göttliche Welt. Hat sich mit Sachen beschäftigt, mit der Existenz Gottes. Über die verborgene Welt. Über die Realität und die Bedeutung der Offenbarungen, der Botschaften durch Propheten und solche Sachen, die hohe Welt, weil die Menschen dabei ihre Mangel feststellen, dass sie nicht so weit gehen können. Das ist hoch. Natur, du kannst ja durch Beobachtungen über Pflanzenwelt und Tierenwelt vieles sagen. Und mittlere Welt, über ein bisschen Logik und Mathematik und Formen kannst du vieles. Hohe Welt der Weisheit ist dann diese Welt über Gott und seine Existenz und über die verborgene Welt. In unserer Religion, mit dem Islam, die Weisheit hat auch vier Bereiche. Erster Bereich ist die sogenannte Al-Aqida, die Glaubenslehre oder die Doktrin der Muslime. Beschäftigt sich mit dem Existenz Gottes, mit seinen Namen, mit seinen Eigenschaften, mit der verborgenen Welt, Jenseits, Leben im Grab, Leben im Jenseits, Paradies, Hölle, die Dschinn, die Engel und alles, was damit zu tun hat, das ist sogenannte Aqida-Bereich. Und dann natürlich Ilm al-Akhlaq, das ist eine Wissenschaft über die Charakterzüge und Charaktereigenschaften des Menschen. Ja? Was Herzen angeht, was Zunge angeht, was Augen angeht, Herz, Groll, Hass, Neid, alles, was sind die Ursachen, was ist die Heilung, dann haben sie das richtig studiert. Und Zunge, dieses viel leere Gerede, die Leute, die üble Rede verbreiten und was sind die Ursachen, was sind die Lösungen. Und dann haben sie sich mit dem Mensch beschäftigt. Ego, das Ich, was jeder von uns mit sich trägt, das ist ein Bereich in unserer Religion, was stark vertretbar ist. Und was unsere Religion viele Weisheiten darunter dafür gibt. Und dann natürlich die Familie, Kindererziehung, Eherecht, Scheidungsrecht und so vieles, alles was mit der Ehe zu tun hat. Und dann natürlich die Verwaltung der Nutzen dieser Umma durch Politik und durch Regierung. Das wurde in unserer Religion mit Weisheit, also die Unterteilungen von Weisheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran,
يُوتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
Allah, der gibt die Weisheit, wem er will. Und wer die Weisheit bekommt, er hat wahrlich viel Gutes bekommen. Wer hat dieses viel gesagt? Allah, wenn er das mit viel beschreibt, das ist viel. Der die Weisheit besitzt, der hat wahrlich viel erworben. Viel. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemandem die Weisheit schenken möchte, er bereitet ihn vor. Als erstens gesunder Verstand. Also einer, der Schrottverstand hat, der hat keine Chance. Er ist verloren. Seine Zeit ist nur in Diskotheken und Tanzen. Wo ist das? Seine Zeit läuft nur so, bis er stirbt. Der wird nicht zu der Weisheit ermöglicht. Gesundes Verstand, Nummer eins. Nummer zwei, seine Fähigkeiten. Er gibt ihm starke Fähigkeiten, Geschenke. Ein bisschen Klugheit, ein bisschen Rede, er ist redegewandt. Ein paar Charakterzügen, die schenkt er ihm als Vorbereitung. Wenn Allah sieht, dass dieser Mensch diese Dinge schätzt und gut benutzt, eröffnet ihm weitere Türen. Okay. Diese Türen, er sieht, wie er mit seinem Verstand und mit seinen Fähigkeiten umgeht. Fanatiker, prahlerisch, hochmütig, keine Chance. Kein Eintrittsvisum in die Welt der Weisheit. Er muss Wissen haben, Verstand haben, gesundes Verstand, aber bodenständig bleiben. Ha? Für die Leute, die zur Welt der Weisheit verreisen wollen, das sind die Schlüssel. Bodenständig, bescheiden, kein Hochmut und nicht fanatisch und nicht diktatorisch und nicht ablehnend und nicht hart und nicht streng. Alles muss in einer Weise, Art und Weise, mit Weisheit. Ha? Das heißt, bereite dich seelisch dafür vor. Willst du zu den Besonderen, der Besonderen von den Menschen gehören? Dann musst du dafür etwas tun. Ein Tennisspieler, damit er ein Star wird, ihr könnt euch nicht mal vorstellen, was er von physischer Belastung auf sich trägt, damit er ein Star wird. Das heißt, er kämpft, bis er so ein Power für seinen Sport kriegt, genauso wie ein Fußballer. Und das gilt für alle möglichen Wege. Um die Welt der Weisheit zu erreichen, du musst erstmal mit dir selbst beschäftigen. Dich reinigen. Die Bedeutung deines Existenz kennen und erkennen. Und dann musst du um dich gucken. Und die Realitäten und die Bedeutung, die wirkliche Bedeutungen der Existenz von allen Dingen. Und guck tief. Nicht, ach schön, die Sonne ist heute warm und schön und das freut mich der Tag. Das ist oberflächliches Gucken. Sondern guck weit und denke nach und geh tief. Dann erkennst du und Allah Ta'ala öffnet dir Türen und auf einmal gehst du höher. Höher, höher in deinem Leben. Und dann macht Allah subhanahu wa ta'ala ihm Möglichkeiten, dass er kein Hindernis mehr hat, um Wissen und Sachen zu erreichen. Das heißt, leicht denkt er und leicht kommt er zur Wahrheit. Und die Wahrheiten werden nicht mehr deutlich für ihn, sondern er kann unterscheiden und schnell an die Wahrheit greifen. Warum? Weil er hat sich erzogen, er hat sich vorbereitet, um diesen Weg zu erreichen. Das ist jetzt ein bisschen theoretische Einführung in der Sache von der Hikma, von der Weisheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Weisheit geben. Und jetzt können wir verstehen, wenn Allah ta'ala sagt, وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Und der die Weisheit bekommt, er hat wahrlich viel Gutes bekommen. Viel Gutes von Allah Ta'ala. Und jetzt wissen wir, warum Allah Luqman besonders mit dieser Gabe genannt hat. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Und wir gaben Luqman al-Hikmah, die Weisheit. Deswegen wurde er auch hier erwähnt. Aber was sagt Allah Ta'ala direkt danach? أَنُشْكُرْ لِلَّهِ. Sei dankbar Allah gegenüber. Lass uns mal bitte mit Geduld und Konzentration hören. Das ist sehr wichtig. Allah sagt, wir haben Luqman die Weisheit gegeben. Und das Erste und die Tür der Weisheit ist, Ushkur lillah, Anushkur lillah, sei dankbar. Die Ulama sagen, die Gelehrten sagen, die Tür zur Weisheit ist die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit erreicht man, wenn man die Bedeutungen aller Dinge kennt. Die Gnaden, die du bekommen hast, die Gaben, die du in deinem Körper trägst, dass du weißt über dich selbst, erst dann kannst du danken. Das heißt, ein dankbarer Diener hat die Möglichkeit zur Weisheit. Und Ash-Shukr, dankbar zu sein, die Ulama haben die Dankbarkeit auch definiert. Sie sagen, Irfanul Ihsan, dass du das erkennst und anerkennst, wenn jemand dir was Gutes erweist. Das ist Dankbarkeit. Nicht wie einer, der gleich giftig wird und vergisst. Ein dankbarer Mensch ist er derjenige, der erkennt und anerkennt, was man ihm von Gutes bekommen hat. Oder die zweite Bedeutung, Al-I'tirafu bi-ni'matil mun'imi ma'al khudu'. Die Anerkennung der Gaben des Gnädigen folgend mit Demut und Hingabe. Das ist die Dankbarkeit gegenüber dem allmächtigen Gott. Ibn al-Qayyim, Rechtsgelehrten, rahimahullah, sagt, ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. definiert die Dankbarkeit folgendermaßen. Das Erscheinen von den Gnaden, die Allah dir gegeben hat, auf deine Zunge. Wie? Mit Lob und Anerkennung. Das heißt, dass du dem Gnädigen lobst und dankst mit deiner Zunge und anerkennst. Nicht, wenn jemand dich fragt, wie geht's dir? Du sagst B. Will ich nicht das Wort sagen. Das ist keine Dankbarkeit. Zunge. Nicht, wenn jemand dir sagt, und hast du gut erreicht mit deinem Handel, hast du Gewinn erzielt, dann sagst du, ich habe nur das und das, Steuer und jenes, du guckst nur auf negativen Sachen und alles Gute, was machst du an der Seite? Das ist nicht die Definition. Das Erscheinen der Gnaden, womit Allah dich begnädigt hat, auf deine Zunge. Wie? In welcher Form? Lob? Und was noch? Lob, Sana'an, wa'atirafan und Anerkennung, dass du das anerkennst. Wie geht es dir? Alhamdulillah. Das, was die Muslime kennen. Gott sei Dank. Du kommst zu einem Kranken und er sagt dir, Alhamdulillah. Gott sei Dank. Ein Mann ging zu einem Blinden, der seine Beine und seine Hände verloren hat. Sie sind geschnitten. Und er kam rein und er fand ihn dankend zu Allah. Allahumma laka shukr. O Allah, ich danke dir für deine Gnaden. Der Mann, der gesunde Mann, sagt ihm, du dankst Allah und du bist blind und du hast keine Beine und keine Füße. Er sagt ihm, du, ich will nicht sagen dumme, du, Ich danke Allah, dass er mir die Möglichkeit gibt, dass ich ihm danke und dass ich ihm lobe. Das ist eine schöne Sache, die ich besitze, und dass ich einen Körper habe, der geduldig erträgt. Der geduldig erträgt. Guckt mal die Einstellung des Menschen. Die Mediziner sagen, die Heilung des Patienten ist 50% abhängig von seiner Psyche. Und diese Psyche hat man, wenn man die Wirklichkeit der Dinge kennt und erkennt und sagt, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oder einer, ein Gelehrter kam zu einem Mann, er sagt ihm, ich gebe dir 1 Million Euro, dass du dein Augenlicht verlierst. Willst du das? Er sagt ihm, nein. Nehme ich nicht. Er sagt ihm, ich gebe dir 1 Million Euro, ein weiterer, dass du dein Hören verlierst, dass du nicht mehr hörst. Er sagt ihm natürlich, nein, geht nicht. Dann sagt er ihm, ich gebe dir 1 Million Euro, aber dass du deinen Verstand verlierst. Er sagt, nein, Gottes Willen, 3 Millionen Euro. Jede Million Euro ist 900.000 plus 100.000 Euro. Dann hat er ihm gesagt, dankst du nicht dem Gnädigen, der dir 3 Millionen Euro gegeben hat? Und das sind nur 3 Beispiele von Tausenden und Millionen und Billiarden von Gnaden, die du bei dir hast. Oh, Deutsch. Subhanallah. Wenn man genau guckt, dann weiß man, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns so viele Dinge gegeben hat. Deswegen, der nicht dankt, er wird niemals glücklich. Und er bleibt immer in seinem Leben so verkrampft. Und er wird nicht gesegnet. Der Prophet erzählte uns über 3 Leute. Ein Blinden, ein Glatzkopf und ein Leprakranken. Richtig? Hadith ist Bukhari, Muslim. Überlieferung bekannt. Einer, der Glatze hat und ein Leprakranken. Das ist Hautkrankheit, richtig? Da Allah Ta'ala wollte diese 3 Leute prüfen, er schickte ihnen einen Engel. Dann hat er bei den Blinden oder bei den Leprakranken auf seine Haut gestrichen, ja, und dann ist er geheilt. Und dann sagt er ihm, was wünschst du dir? Er sagt ihm, ich wünsche mir Kamelstute und ein Kamel. Und er hat das bekommen und die haben Kinder gemacht, bis er reich geworden ist. Dann kam er zu dem, der keine Haare auf dem Kopf hat, der Glatze hat. Er streichelt auf seinem Kopf und dann bekam er Haare und er gab ihm eine Kuh und natürlich ein Kalb. Und dann bekamen sie Kinder und er war reich. Dann kam er zu dem Blinden und er hat auf seinen Augen berührt und dann ist er sehend geworden und er gab ihm was? Ein Hammel und ein Schaf und haben Kinder gemacht, bis er reich geworden ist. Nach Jahren und Jahren kam der Engel in einer menschlichen Gestalt. Er sagt zu dem Leprakranken, du? Warst du nicht einer, der arm war und du warst sogar leprakrank und du hattest kein Geld? Er sagt ihm, ich? Nein, ich wurde so geboren. Ich habe von meiner Familie, ich habe Geld. Ich bin reich. Und dann kommt er zu dem Glatzkopf. Du hattest doch, du warst auch arm. Du hattest kein Geld. Er sagt ihm, ich? Ich war immer so schön und hübsch. Ja? Und diese schönen Haare habe ich bekommen von meiner Kindheit und jenes. Und dann kam er zu dem Blinden. Und der Engel kam in einer menschlichen Gestalt, um zu betteln. Gib mir bitte von deinen Kamelen einen. Er sagt ihm, geh weg. Gib mir von deinen Kühen etwas. Geh weg. Dann kommt er zu dem Blinden. Ich sage ihm, bist du nicht derjenige, der sehr arm war und blind war und Allah hat dich reich gemacht? Er sagt ihm, das bin ich. Und hier kommt Erkennung der Zunge. Ich war so. Und Allah hat mich begnädigt. Und er hat mir so viele Gaben gegeben. Und er hat mich reich gemacht. Hier, meine Schafe, nimm, was du willst und lasse, was du willst. Fashakar Allahu lah. Dann hat Allah Ta'ala ihn für seine Dankbarkeit belohnt. Mit seinem Wohlgefallen und seiner Zufriedenheit. Deswegen sagt Imam Ibn al-Qayyim, das ist die Dankbarkeit, dass die Gnaden in deine Zunge erscheinen, wie mit Lob und Anerkennung. Zweitens, dass die Gnaden in deinem Herzen erscheinen, Shuhuden wa Mahabbatan. Das heißt Shuhuden, wenn man das wortwörtlich übersetzt, mit Anwesenheit des Herzens und mit Liebe im Herzen. Was ist Anwesenheit des Herzens? Das heißt, keine Ablenkung von dem allmächtigen Gott, keine Ablenkung von dem Jenseits, anwesend, du bist da, qalban wa qalaban, du bist da für Allah, dein Herz ist anwesend, nicht wie die schlafenden Herzen, die nur essen und trinken und spielen und heiraten und lachen und schlafen und dann, puff, sterben. Nein, sie waren nicht anwesend. Ein anwesendes Herzen, der weiß, wofür er da ist. وَمَحَبَّةً und mit Liebe, die du dem Gnädigen erweist und gibst, dass du ihn liebst für alles, was er dir gegeben hat. Und dann, nach dem Herzen, kommt was? وَجَوَارِح. Das Erscheinen der Gnaden auf deinen Körperorganen. Wenn jemand dir Geld schenkt, 10.000 Euro, hier Geschenk, Gabe, kannst du diese 10.000 Euro dafür ausgeben, dass du diesen Menschen etwas Schlechtes antust? Ein Dankbarer macht sowas? Er gibt dir 10.000 und dann gehst du und du kaufst etwas, damit du ihn schlägst zum Beispiel. Oder damit du ihm was Schlimmes machst. Welche gesunden Menschen dann? Das heißt, die Körperorgane müssen zeigen, müssen diese Dankbarkeit zeigen gegenüber dem Gnädigen, dass sie in seinem Wohlgefallen, in diesem Rahmen sich bewegen. Wenn ich meine Hand, die von Allah mir gegeben wurde, wenn ich meine Hand in irgendetwas fasse, dann muss ich wissen, ist das verboten oder erlaubt? Betrügen, klauen. Das ist seine Hand, er hat mir das gegeben. Das heißt, ich muss ihm danken in meinen Organen. Er hat mir Augenlicht gegeben. Soll ich damit verbotene Bilder und verbotene Sachen sehen, die Unheil in deinem Herzen reinbringen? Das ist keine Dankbarkeit. Deine Zunge, die er dir gegeben hat, benutzt du deine Zunge, um vor dem Gericht ein falsches Zeugnis zu geben?